Die Jahreslosung für das neue Jahr heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Die Erzählung, in der dieser Satz steht, ist eine Geschichte, die man besser für sich behalten hätte. Denn jede Person, die hier beteiligt ist, hat ihren eigenen Anteil dazu beigetragen, dass es zum Schluss zu einem Konflikt kommt. Keiner hat sich mit Ruhm bekleckert. Und das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass die Akteure einen wichtigen Platz in der Geschichte Gottes einnehmen. Sie werden uns als Vorbild vor Augen gemalt. Gottes Leute sind eben in der Regel keine Heiligen. Um was geht es in der Geschichte, aus der unsere Jahreslosung stammt? Wir befinden uns in der Zeit der Urväter. Gott ruft Abraham aus seiner Heimat in ein fremdes Land. Der gehorcht, er geht und Gott verspricht ihm, dass er zu einem großen Volk wird. Immer wieder erneuert Gott dieses Versprechen, aber Abraham sieht nichts davon. Seine Frau ist inzwischen alt geworden und immer noch haben sie keine Kinder. Bei Sarah ist die biologische Uhr abgelaufen, es ist kein Nachwuchs mehr zu erwarten. Abraham soll ein großes Volk werden und nichts, nichts geschieht. Und da beschließt Sarah, der Verheißung Gottes nachzuhelfen. In ihrem Besitz befindet sich eine Sklavin. Die gibt sie Abraham, der macht sie zu seiner Nebenfrau, er schwängert sie. Sarah wollte es so und Abraham gehorcht seiner Frau. Sarahs Rechnung geht auf, Hagar wird schwanger. Dass eine Herrin ihre Sklavin, ihrem Mann zur Verfügung stellt und dass die Kinder der Sklavinnen als Kinder der Herrin gelten, das war damals möglich. Da hat sich keiner darüber gewundert. Rechtlich galten die Kinder der Sklavin als Kinder der Herren. Hagars Sohn kann also den Grundstock für das Volk Abrahams bilden. Aber Gottes Idee war das nicht. Hagar ist ein junges Ding. Vielleicht 14, vielleicht 16 Jahre alt, in dem Bereich nehme ich an, wird sie gewesen sein. Sie stammt aus Ägypten, man hat sie aus ihrer Familie wahrscheinlich geraubt und dann verkauft. Sie wird zur Sache, zum Eigentum. Ihr Leben hat sie sich wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Und jetzt ist sie Besitz und wird auch so behandelt. Sie hat nichts zu sagen, nur zu arbeiten und zu gehorchen. Und in der Rangordnung ist sie auf der untersten Stufe. Hagar wird schwanger. Ihre Herrin kann keine Kinder bekommen. Und jetzt, wo sie, die Sklavin, ein Kind erwartet, ist sie auf einmal jemand. Sie ist jetzt die Nebenfrau Abrahams. Sie steigt in der Rangordnung auf und das steigt ihr in den Kopf. Das junge Ding wird hochmütig. Sie lässt Sarah spüren, dass sie sich als etwas Besseres fühlt als ihre Herrin. Hagar wird hochmütig und das gefällt ihrer Herrin nicht. Der Konflikt verschärft sich. Sarah beschwert sich bei ihrem Mann, der tut nichts, aber lässt ihr freie Hand. Und nun bekommt Hagar von Sarah zurückerstattet, was sie ausgeteilt hat. Sarah demütigt Hagar und dabei ist sie nicht zimperlich. Hagar wird so sehr erniedrigt, dass sie es nicht mehr aushält. Sie flieht. Der schwangere Teenager flieht in die Wüste. Gott geht ihr nach. Der Engel des Herrn findet sie an einer Wasserquelle. Er fragt sie, was suchst du hier? Und sie erzählt ihm ihre Geschichte und dann schickt er sie zurück. Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte. Und dann gibt er ihr eine Verheißung mit. Und die Verheißung klingt so ähnlich wie die, die Gott dem Abraham immer wieder gegeben hat. Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat auf deine Not gehört. Hagar erkennt, dass Gott mit ihr redet und sie gibt Gott den Namen El-Roi. Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Name Gott, der mich sieht. El-Roi, Gott, der mich sieht. Hagar kehrt zurück, die Begegnung mit Gott und seinen Versprechen haben sie verändert und jetzt demütigt sie sich unter Sarah. Und es kommt dennoch nicht zum Happy End. Später, als Sarah Sohn Isaak zur Welt kommt, steigert sich der Konflikt zum Höhepunkt. Es kommt zur endgültigen Trennung der beiden Frauen, Hagar und Ismael müssen die Sippe Abrahams verlassen. El-Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Da flieht dieses junge Ding, die als Leihmutter missbraucht wird. Sie flieht, weil sie es nicht mehr aushält. Sie ist nichts und sie hat nichts. Man hat ihr die Heimat, die Freiheit, die Jugend und auch noch die Unschuld genommen. Sie kennt nur Arbeit. Sie weiß, dass sie nur dann etwas wert ist, wenn sie ihrer Besitzerin Vorteile bringt. Sarah kann mit ihr machen, was sie will. Wir können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, was das für dieses Mädchen bedeutet, was in ihr vorgeht, wie es in ihrem Herzen ausschaut. Wir wissen auch nicht, was sie alles auszuhalten hat, dass sie es genießen will, jetzt wo es ihr ein wenig besser geht, dass sie, jung und unerfahren wie sie ist, über ihr Ziel hinausschießt. Das braucht uns doch nicht zu wundern. Und wahrscheinlich hätten wir es selbst nicht besser gemacht. Hagar ist nichts und niemand. Keiner hat sie angesehen, niemand hat sich um sie gekümmert. Sie soll funktionieren, sie soll tun, was ihr gesagt wird. Sie hat keine Ansprüche, die sie geltend machen könnte. Sie ist ohne Recht, sie hat keine Würde und sie soll sich damit begnügen, dass sie ein Dach über dem Kopf hat und dass man ihr zu essen gibt. Hagar ist nichts und niemand. Keiner sieht sie. Sie wird nicht wahrgenommen, sie ist nicht angesehen und doch erlebt sie, dass Gott sie sieht. Gott sieht sie an und weil Gott sie sieht, ist sie angesehen bei Gott. Gott sieht Hagar und das schafft ihr Ansehen, Würde und Wert. Aber dieses Ansehen, diese Würde, dieser Wert, den muss sie nicht sich selbst verschaffen. Ihr Wert kommt nicht aus ihr, nicht aus dem, was sie ist und nicht aus dem, was sie leistet. Ihr Ansehen kommt von Gott und weil Gott sie ansieht, ist sie angesehen. Ich weiß nicht, wie du dich selbst einschätzt. Würdest du sagen, ich bin eher so ein Mauerblümchen, das von keinem beachtet wird? Vielleicht meinst du, ich muss immer die gute Leistungen bringen, muss immer vorne dabei sein, Außergewöhnliches vorbringen, um angesehen zu sein? Hast du den Eindruck, du musst selber dafür sorgen, dass man dich wahrnimmt? Bei Gott ist das nicht nötig. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Er übersieht dich nicht. Auch wenn du den Eindruck hast, dass du für andere Luft bist, Gott sieht dich. Seine Augen nehmen dich wahr. Du bist angesehen und das gibt dir Würde und das gibt dir deinen Wert. El-Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar lernt Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Eigentlich ist das gar nicht ihr Gott. Es ist der Gott ihrer Herrin. Und wenn man von Sarah auf ihren Gott schließt, dann kommt der Gott dabei nicht gut weg. Was ist das für ein Gott, dessen Leute ihre Mitmenschen quälen und erniedrigen? Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie erlebt Gott anders als die Götter Ägyptens, mit denen sie aufgewachsen ist. Sie erlebt Gott anders, als er sein müsste, wenn sie ihre Herrin, wenn sie ihren Herrn betrachtet. Der Gott, den sie kennenlernt, der ist ganz anders als all die anderen Götter. Es ist ein Gott, der sie sieht. Was ist anders an El-Roi, an dem Gott, der dich sieht? Du kannst dich ja informieren und dich mal über andere Götter informieren, wie die beschrieben werden. Viele schauen argwöhnisch auf uns herab. Manche spielen mit uns. Sie handeln völlig willkürlich an uns, gerade so, wie sie lustig sind. Andere beobachten uns ganz genau, um uns zu bestrafen oder zu erstrecken. Und wieder andere, die schauen durch uns hindurch. Sie haben kein Interesse an uns. Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Hagar merkt, El-Roi, der Gott, der mich sieht, ist anders. Er durchschaut mich, aber er stellt mich nicht bloß. Er kennt meine Fehler, aber er reitet nicht darauf herum. Er sieht meine Schwächen, nützt sie nicht aus. Ihm entgeht keiner meiner Missgriffe, aber er schlägt mich nicht dafür. Dieser Gott schaut mich mit Augen der Liebe an. Und er behandelt mich liebevoll. Das ist der Unterschied zu allen Göttern, zu allen Götzen, zu allen Mächten und dem Gott, der uns sieht. Gott schaut uns mit Augen voller Liebe an. Mich würde interessieren, wie du Gott erlebst. Hast du den Eindruck, dass Gott dich beobachtet und dass er nach dem Prinzip handelt, kleine Sünden werden sofort bestraft, größere dauern etwas länger? Ist Gott für dich sowas wie der oberste Polizist der himmlischen Religionspolizei? Oder fühlst du dich von Gott übersehen? Meinst du, er schaut durch dich hindurch, du bist Luft für ihn? Ich erlebe Gott als den, der mich voller Liebe betrachtet. Und deswegen bin ich der tiefen Überzeugung, Gott schaut uns alle mit Augen der Liebe an. Er hat kein Interesse daran, uns zu strafen. Er will uns nicht zerstören. Er möchte unser Leben fördern. Wir sollen leben. Er richtet uns auf. Er richtet uns nicht zugrunde. Er vergibt, er befreit. Gott will das Beste für uns. Gott schaut uns mit Augen der Liebe an. Natürlich sieht er, was schiefläuft und was uns misslingt. Aber er bestraft uns nicht dafür, sondern hilft uns wieder auf. Er macht uns nicht den Garaus, er bringt uns wieder zurecht. Er schaut uns liebevoll an, begegnet uns in seiner Liebe. Er vergibt, statt zu verurteilen. Und dass Gott liebevoll mit uns umgeht, dass wir ihm liebevoll begegnen, das werden wir erleben, wenn wir anschließend noch Abendmahl miteinander feiern. Hagar begegnet dem Gott, der sie sieht. Und das verändert ihr Leben. Jetzt ist sie angesehen. Gott verleiht ihr Würde und Wert. Das macht einen neuen Menschen aus ihr. Weil sie bei Gott Ansehen hat, kann sie sich selber annehmen. Und sie kann in ihre eigenen Abgründe schauen und umkehren. Hagar tut Buße, sie kehrt zu ihrer Herrin zurück. Sie demütigt sich unter sie. Weil sie bei Gott angesehen ist, nimmt ihr das nichts von ihrer Würde und nichts von ihrem Wert. Gott sieht Hagar und sie wird ein neuer Mensch. Sie kann zu ihrem Fehlverhalten stehen. Sie demütigt sich unter ihre Herrin und das macht sie nicht klein, das macht sie groß. Ihre innere Größe kommt daher, dass Gott sie ansieht. Wenn Gott uns Würde und Wert gibt, dann kann uns das keiner mehr nehmen. Wenn wir um Gottes Willen uns selbst zurücknehmen, dann ist das ein Zeichen unserer inneren Größe und dessen, dass Gott uns liebt. Kennst du Gott, der dir so begegnet, wie er Hagar begegnet ist? Der Gott, der dich sieht, der kommt in Jesus Christus zu dir. Er bekommt in Christus ein Gesicht. In Jesus ist Gott ganz und gar für dich. Jesus zeigt dir, du bist Gott seinen Sohn wert. Und weil Jesus sein Leben für dich gelassen hat, bist du wertvoll, hast du Würde, bist du geliebt. Weil dein Wert und deine Würde nicht an dir hängt, kannst du dich selbst anschauen. Und zwar ehrlich, ohne etwas zu beschönigen. Ich weiß nicht, ob du mit dem, was du da siehst, zufrieden bist. Wenn ich mich selbst betrachte, dann erschrecke ich manchmal vor mir. Und manchmal finde ich mich selbst sogar ekelhaft. Kennst du das? Dass ich mich selbst mit meinen Abgründen und mit meinen Untiefen aushalten kann, geht nur, weil ich weiß, ich bin bei Gott angesehen. Er schaut mit liebevollen Augen auf mich. Wenn das nicht so wäre, dann müsste ich mich selbst belügen und dann müsste ich alle meine Fehler und meine Untaten abstreiten. Aber weil Gott mich liebt, bin ich in seiner Liebe geborgen und von seiner Liebe gehalten und getragen. Ich zerbreche nicht, wenn ich sehe, wie ich wirklich bin. Ich kann mich dazu stellen und ich kann sagen, ja, das bin ich. Das nennt man übrigens Beichte. Weil Gott uns liebevoll ansieht, können wir ehrlich vor uns und ehrlich gegenüber Gott sein. Erkennen wir, was nicht gut war, sehen wir unsere Schuld, wird unser Versagen offenbar, dann kehren wir um. Wir tun Buße. So, wie es Hagar auch getan hat. Hagar kehrt um und sie wählt damit nicht den einfachen Weg. Ihre Umkehr führt sie zurück unter die Knute ihrer Herrin. Und die fasst sie nicht mit Samthandschuhen an. Hagar hält das alles aus, denn sie weiß sich gesehen. Elroi, der Gott, der mich sieht, er geht mit mir. Er bleibt an ihrer Seite, er verlässt sie nicht. Und dadurch wird nicht alles gut, nein. Aber mit Gott an ihrer Seite kann sie aushalten und durchhalten. Sie wird nicht zerbrechen. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er schaut uns mit Augen der Liebe an. Nichts Böses kommt von ihm. Er beschenkt uns mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und in dieser Gewissheit starten wir in dieses neue Jahr. Gott schaut uns an. Wir sind angesehen. Und so können wir leben, sogar mit dem, was nicht gut ist in unserem Leben. Und darum erkennen wir unsere Schuld und wir bringen sie zu Jesus. Egal, was wir ihm vorlegen, wir brauchen keine Angst zu haben, dass er uns die Freundschaft kündigt. Er schaut uns doch liebevoll an. Wir sind angesehen und angenommen. Wir wissen nicht, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Es wird Schönes und Gutes sein, ja, aber auch manches, das uns niederdrückt, das uns Angst macht, das uns Mühe machen wird. Gott schaut da nicht weg. Er schaut uns an. Gerade auch dann, wenn wir in der Tiefe sind, schaut er uns an. Und wir sind deswegen nicht allein. Er begleitet uns. Mit ihm an der Seite werden wir die Herausforderungen unseres Lebens meistern. Die Herausforderungen dieses neuen Jahres meistern. Weil Gott uns sieht, sind wir angesehen. Das macht unsere Würde aus und darum können wir auch unser Leben würdevoll gestalten. Wir müssen darum nicht auf andere herabsehen und sie schlecht machen. Wir brauchen uns nicht mit uns Macht durchzusetzen. Wir können uns zurücknehmen, wir können verzichten und es fällt uns dabei keine Zacke aus der Krone. Ja? Wir können sogar anderen Menschen so begegnen, dass diese sich angesehen und gewürdigt fühlen. Gott sieht sie mit den gleichen Augen an wie uns. Er liebt sie, wie er auch uns liebt. Elroi, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Wir sind angesehen. Wir haben Ansehen bei Gott. und mit ihm gehen wir mutig in das neue Jahr. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, so wie wir sind, und dass du dich nicht abwendest, sondern dass deine Augen auf uns gerichtet bleiben, voller Liebe. Danke, dass wir bei dir Ansehen, Wert und Würde haben. Herr, das trägt unser Leben, es trägt uns heute, morgen und immer. Danke für deine Liebe. Amen. Wir feiern miteinander Abendmahl und wir tun das, indem wir zunächst einmal uns selbst bewusst machen, was wir eigentlich glauben, wem wir vertrauen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und wir tun das Gott zur Ehre, dem Menschen zum Zeugnis und allen Mächten zum Trotz. Wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann merken wir auf einmal, das geht gar nicht so einfach. Zwischen uns und ihm ist manches nicht gut. Und vielleicht ist uns auch in der Predigt das eine oder andere bewusst geworden, dass da zwischen ihm und uns etwas steht. Wir sind eingeladen, das anzusprechen, das Jesus zu sagen, es loszulassen, um Vergebung zu bitten und davon frei zu werden. Wir bekennen, dass wir nicht damit rechnen, dass Gott uns sieht. Wir lehnen Gottes Gabe und Geschenk ab und meinen, wir müssen alles selber erwerben. Wir versuchen, uns Ansehen und Würde und Wert zu erarbeiten und übersehen dabei, dass uns Gott das eigentlich schon längst geschenkt hat. Wir belügen uns selbst und halten uns für besser, als wir sind. Wir wagen es nicht, uns selbst anzuschauen. Wir fürchten uns vor den Abgründen in uns. Wir haben noch nicht verstanden, dass wir auch dann von Gott gehalten sind, wenn es uns vor uns selber graust. Gott liebt uns dennoch. Wir sind keine guten Zeugen des Gottes, der uns sieht. Andere Menschen lesen an uns wenig von Gottes Liebe ab. Wir kennen Gott noch nicht wirklich. Wir ehren ihn nicht und stattdessen ziehen wir seinen Namen in den Schmutz. Wir leben noch nicht wirklich aus Gottes Kraft und Liebe. Wir fliehen Unangenehmes und fliehen dabei vor Gott und vor uns selbst. Und übersehen dabei, dass er schon längst mit offenen Armen auf uns wartet. Weil Gott uns mit Augen der Liebe sieht und weil er uns sieht und annimmt, kehren wir zu ihm zurück. Wir bitten um Verzeihung, wir bitten um Vergebung, wir bitten um Befreiung von unserer Schuld. Wir bitten, dass er uns neu mit seinem Geist füllt, uns ein gehorsames Herz gibt und uns neu sendet. Und wenn das auch eure Bitte ist, dann sprecht zusammen mit mir: Herr, erbarme dich meiner. Herr, erbarme dich meiner. Und so darf ich euch im Namen Jesu Christi zusprechen: Eure Schuld ist vergeben. Was war, das darf euch nicht mehr beherrschen. Was ist, muss euch nicht mehr belasten. Und was kommt, braucht euch nicht zu erschrecken. Glaubt, dass euch vergeben ist und fallt Christus um den Hals, als hätte es niemals eine Sünde gegeben. Wir sind durch Christus versöhnt mit Gott. Und diese Versöhnung, sie wird weitergetragen. Unser versöhntes Leben mit Gott hilft uns, uns miteinander zu versöhnen, in Frieden miteinander zu leben. Und wir wollen uns einander diesen Frieden, den Gott uns schenkt, zusprechen. Wir gehen aufeinander zu, geben uns die Hand und wir sprechen, der eine, der Friede des Herrn sei mit dir, und der andere antwortet, und auch mit dir. Ich denke, wir nehmen uns jetzt die Zeit und stehen auf und gehen auf uns zu. Man kann nicht jedem die Hand geben, aber mit denen man sich jetzt gerade in den Frieden Gottes teilen möchte, ist es jetzt möglich. Der Friede des Herrn sei mit dir und auch mit dir. Den Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist der nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir an einem Brot teilhaben. Lieber himmlischer Vater, wie dieses Brot und dieser Wein aus vielen Körnern und Trauben von den Bergen und Feldern gesammelt ein sind, so wirst du deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammenbringen zu einem Reich. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da verraten wurde, da nahm er das Brot, er brach's, er gab seinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl nahm er den Kelch, gab ihn seinen Jüngern und sagte, das ist das Blut des Neuen Testamentes, das ist das Neue Testament in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Herrn, bis er kommt. Ja, komm, Herr Jesu. Amen. Wir beten miteinander, so wie es uns der Herr Jesus Christus gelehrt hat, und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Keiner soll ihm verloren gehen, deswegen sind wir eingeladen, alle zu kommen. Wir machen einen Kreis und stellen uns im Kreis auf. Wer Brot und Wein nicht genießen möchte, kann das einfach an sich vorbeigehen lassen. Er hat nicht weniger, als wenn er es genießt. Er hat es nur anders. Elroy, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist angesehen bei Gott. Mit Augen voller Liebe schaut er auf dich. Du darfst nur Gutes von ihm erwarten. Seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit. Und so geh jetzt in dieses Jahr mit dieser Gewissheit. Er sieht mich. Er gibt mir Würde, er gibt mir Wert. Er richtet mich auf, er ermutigt mich, er stärkt mich. Er gibt mir neuen Mut für mein Leben. Gott sieht mich an. Ich bin angesehen bei Gott. Geh hin im Frieden des Herrn. Amen. Und danke dafür, dass wir uns das nicht selber verdienen müssen, was du uns schenkst. Ansehen und Würde und Wert. Dass wir wertgeachtet sind in deinen Augen, gewürdigt sind, geliebt sind, angesehen sind bei dir. Und danke, dass das der Grundstock für ein Leben in diesem neuen Jahr sein kann. Von dir begleitet, an deiner Hand, unter deinen guten Augen geleitet, in das Jahr hineinzugehen, das vor uns liegt. Du kennst allein, was auf uns zukommt. Und wenn wir das nicht wissen, was kommt, dann wissen wir doch, dass wir nicht alleine gehen, sondern an deiner Seite sind. Du gehst mit und du bleibst an unserer Seite. und du verlässt uns nicht. Und so werden wir wie Hagar deswegen auch, wenn es sein muss, auch durchhalten und aushalten können, was auf uns zukommt. Danke, dass wir uns mit dir verbinden dürfen und mit dir verbunden durch unser Leben gehen. Wir ehren dich. Amen. In dieser Gewissheit gehen wir nicht nur in diesen Abend und in die Woche, die vor uns liegt, sondern in dieses ganze neue Jahr. Er ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wir wollen den Segen Gottes empfangen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen guten Abend, eine gute Nacht, eine gute Woche und ein gesegnetes neues Jahr.